Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Vergangene Woche haben wir über den Koalitionsvertrag gesprochen. Unter anderem ging es auch darum, dass der 8-Stunden-Tag bedroht ist. Anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit soll es nur noch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit geben. Wie hoch diese ausfallen soll, ist nicht genauer festgelegt worden. Aber eines steht fest, die Unternehmerverbände jubeln, weil eine der wichtigsten Errungenschaften der Arbeiterbewegung angegriffen wird.
Wir wollen heute in die Geschichte blicken und uns fragen, woher eigentlich diese Forderung nach einem 8-Stunden-Tag stammt. Dazu blicken wir erst nach Großbritannien, aber bleiben dann in Deutschland, denn es ist jetzt ja gerade eine deutsche Debatte mit dieser neuen Regierung. Wir wollen also gucken, wie hat sich hierzulande die Arbeitszeit im Laufe der Zeit entwickelt, unter welchen Bedingungen wurde sie verkürzt bzw. verlängert, all das wollen wir heute erklären. Und außerdem soll gezeigt werden, wie eine Reform der Arbeitszeit aussehen könnte, auch wenn sie jetzt im Koalitionsvertrag bislang nur angedeutet wurde. Viele Unternehmensverbände, etwa im Baugewerbe, die haben ihre Ideen schon öffentlich gemacht. Und Spoiler, es könnte drastische Verschlechterungen geben für die deutsche Lohnarbeiterschaft und nur ein gewerkschaftlicher Protest kann hier noch helfen.
Zunächst jedoch ein Hinweis, dieser Podcast lebt von eurer Unterstützung. Damit diese regulären Folgen alle kostenlos verfügbar sind, haben wir zusätzliche Inhalte hinter der Paywall. Da ist erstens die Speakeasy Bar. Einmal im Monat stellen wir uns euren Fragen. In der kürzlich erschienenen Folge geht es um die BRICS-Staaten, um MMT, um Psychoanalyse, auch um Trash-TV und Inselkultur.
Und einmal im Monat gibt es Wohlstand für alle Literatur. Diesen Monat sprechen wir über Die Weber von Gerhard Hauptmann. Und im kommenden Monat geht es dann um 1984 von George Orwell. Wir wurden ja oft schon in der Speakeasy Bar nach George Orwell befragt und wir haben gesagt, gut, dieses Werk ist dringend notwendig, jetzt noch einmal neu zu lesen, weil ja man eigentlich wirklich überall den Slogan Krieg ist Frieden abbekommt. Und deshalb denken wir, sollte man das nochmal neu lesen. Und wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen. Das ist alles technisch sehr einfach machbar. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung und ihr könnt dann, wenn ihr den Podcast dort abonniert habt, die Zusatzinhalte auch in euren normalen Podcatchern hören.
Zurück zum 8-Stunden-Tag. Wann kam diese Forderung zum ersten Mal auf? Als Vater des 8-Stunden-Tags gilt der britische Sozialist und Unternehmer Robert Owen. Owen war selbst Unternehmer und Philanthrop. Nach 1799 führte er in seiner Baumwollspinnerei ein groß angelegtes Experiment durch, um zu beweisen, dass lange Arbeitszeiten nicht unbedingt produktiver sind. Er verkürzte die Arbeitszeit drastisch, nämlich von 14 Stunden auf 10,5 Stunden pro Tag. Das rechtfertigte er einerseits damit, dass die Lebensqualität und die Sittlichkeit der Beschäftigten so gesteigert werden könnte. Gleichzeitig wollte Owen aber auch nachweisen, dass ein solches Vorgehen unternehmerisch sinnvoll ist.
In seinem Buch New View of Society, das zwischen 1813 und 1816 erschien, richtete sich Owen auch an die britischen Unternehmer seiner Zeit. Und er verwies damals darauf, dass diese Unternehmer einerseits großen Wert auf funktionsfähige Maschinen legten, dass sie aber andererseits den Beschäftigten nicht dieselbe Aufmerksamkeit zuteilwerden ließen. Zitat: Die Erfahrung hat ihnen gezeigt, wie unterschiedlich die Ergebnisse von Maschinen sind, die ordentlich, sauber und in gutem Zustand sind, und Maschinen, die schmutzig und unordentlich sind. Im ersten Fall ist die gesamte Wirtschaft und Verwaltung gut. Jede Operation verläuft mit Leichtigkeit, Ordnung und Erfolg. Im letzten Fall muss das Gegenteil der Fall sein. Und es entstehen Verwirrung und Unzufriedenheit unter allen am Prozess beteiligten Akteuren und Instrumenten, was unweigerlich zu großen Verlusten führt. Wenn also die Sorgfalt, die man dem Zustand, der unbelebten Maschinen widmet, zu solch positiven Ergebnissen führen kann? Was ist da nicht zu erwarten, wenn man die gleiche Aufmerksamkeit den lebenden Maschinen widmet, die noch viel wunderbarer konstruiert sind? Und damit ist natürlich der Mensch gemeint. Das heißt, er sagt, ja, einerseits legen die Kapitalisten so viel Wert auf funktionsfähige Maschinen, dass sie immer gut geölt, sauber und so weiter sind. Ja. Und dann sieht man, das funktioniert gut im Arbeitsprozess. Aber die Menschen, die werden immer weiter geschunden. Aber es ist doch eigentlich logisch, dass wenn die immer weiter zerschunden werden, dass sie irgendwann auch nicht mehr so richtig arbeitsfähig sind.
Wir haben ja schon oft mit dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit uns auseinandergesetzt. Das Kapital will möglichst viele Arbeitsstunden zu möglichst wenig Lohn bekommen. Bei den Arbeitern ist es umgekehrt. Robert Owen wies nun darauf hin, dass viele geleistete Arbeitsstunden nicht unbedingt sinnvoll sind für das Kapital. Es geht ja nicht um reine Quantität, denn ab einem bestimmten Punkt der Belastung verschlechtert sich die Gesundheit der Arbeiter so sehr, dass sie immer unproduktiver werden. So betrachtet ist es möglich, dass eine Arbeitszeitverkürzung gar nicht zu weniger Produktion führt. Und erst einmal kann das ja auch jeder nachvollziehen. Ja, also jeder, der schon irgendwelche Arbeiten verrichtet hat, weiß, dass das meist so ist, dass wenn man sie ewig lange machen muss, man nicht unbedingt darin gründlicher wird, besser wird oder dass man versucht, ja, die Zeit sonst wie zu überbrücken. Also gerade da, wo der Tag ins Unendliche gestreckt wird, wird es dann sehr schwierig, überhaupt noch auf einem gewissen Niveau zu arbeiten und zu produzieren.
Und wir sprechen hier in diesem Zeitalter des frühen Industriekapitalismus ja nicht einfach nur von Konzentrationsschwierigkeiten oder so.
Ja.
Also oftmals werden jetzt in diesen Arbeitszeitdebatten Dienstleistungsberufe aufgeführt. Zum Beispiel irgendwelche Marketingagenturen, wo dann gesagt wird, ja, die können doch eigentlich prima von einer 5-Tage-Woche auf eine 4-Tage-Woche gehen. Und in der Zeit, wo man vielleicht in einer 5-Tage-Woche ein bisschen mehr mit den Kollegen schnackt oder sich noch einen dritten Kaffee macht oder so, oder anderweitig prokrastiniert, wenn man quasi da die wirkliche Arbeit verdichtet, dann kann man quasi mit weniger Arbeitszeit denselben Output erlangen. So, das sind ja quasi die Beispiele, die gebracht werden und die sind ja auch sehr intuitiv. Viele, die hier zuhören, werden ja vielleicht auch schon in solchen Berufen mal gearbeitet haben und werden das bei sich selbst festgestellt haben, dass es genau so ist. Und beim frühen Industriekapitalismus ist es
natürlich... Da wäre es aber dann eine Verkürzung der Arbeitszeit, ne? Also das ist ja auch eine Argumentation, die könnten in 6 Stunden das auch zustande bringen und müssten nicht 8 Stunden im Büro sein, weil man 2 Stunden vertrödelt.
Genau, da geht es quasi um die Verkürzung der Arbeitszeit und man produziert genauso viel wie vorher. Und jetzt ist es natürlich im frühen Industriekapitalismus nochmal deutlich extremer. Da geht es nicht um kleinere Konzentrationsschwierigkeiten, sondern da geht es wirklich darum, dass die Leute einfach mal bis zu 14 oder sogar 16 Stunden am Tag arbeiten, komplett zerschunden sind und dass wirklich ihre Lebensfähigkeit dadurch eingeschränkt wird, dass sie körperlich immer weiter abbauen, was ja dann auch der Grund ist, warum der Staat irgendwann interveniert ist, dass der Staat zum Beispiel gesagt hat, die jungen Männer, die sind gar keine tauglichen Rekruten mehr, weil die schon als Kinderarbeiter so zerschunden werden und das sind ja dann quasi diese Beginne der Fabrikgesetzgebung und da kommt jetzt quasi Robert Owen und sagt, und das ergibt intuitiv ja auch Sinn, es gibt einen Punkt, an dem die Mehrarbeit fürs Kapital selbst zum Problem wird. Ja, also wo quasi das Kapital seine eigene Springquelle des Reichtums, würde jetzt Marx sagen, so zerschindet, dadurch, dass die Leute so viel arbeiten müssen, dass es besser ist, diese Arbeitszeit zu deckeln. Das Problem ist natürlich, dieser Punkt, der lässt sich ja nicht so richtig objektiv bestimmen. Wahrscheinlich ist es so, dass der auch bei jedem Menschen woanders liegt. Je nach Alter, körperlicher, psychischer Disposition können Menschen unterschiedlich viel ertragen. Und dementsprechend gibt es diesen permanenten Kampf zwischen Kapital und Arbeit, wie hoch denn nun die täglich zu leistende Arbeitszeit sein soll. Und wenn wir jetzt auf die Entwicklung der Arbeitszeit im 19. und im frühen 20. Jahrhundert blicken, dann sehen wir, das ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht so, dass einfach die Arbeitszeit immer weiter abnimmt, sondern die ist stark umkämpft und je nachdem, wie die Konjunktur verläuft und je nachdem, wie stark die Arbeiterbewegung ist, hat eben auch die täglich zu leistende Arbeitszeit seine Konjunkturen oder ihre Konjunkturen. Wir können ja mal den Gewerkschaftshistoriker Michael Schneider zitieren. Der hat ein Standardwerk geschrieben zur Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland und der hat auch einen kürzeren Text veröffentlicht, schon vor Jahrzehnten. Da geht es um die Geschichte der Arbeitszeitverkürzung und er schreibt: Den Arbeitgebern standen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts keine dauerhaft organisierten Interessenvertretungen der Arbeitnehmer gegenüber, die zum Teil drastische Verlängerung der Arbeitszeit im Zuge der Industrialisierung zeigt damit überdeutlich die sozialen Folgen ungebremster ökonomischer Interessendurchsetzung. War die Arbeitszeitentwicklung auch nach Branchen und Regionen sehr unterschiedlich, so muss hier der Hinweis auf die durchschnittliche Arbeitszeit genügen. Nachdem um 1800 ungefähr 10 bis 12 Stunden pro Tag und etwa 60 bis 72 Stunden pro Woche gearbeitet wurden, waren es um 1820 etwa 11 bis 14 pro Tag bzw. 66 bis 88 Stunden pro Woche und dann im Jahr 1860 war es dann so, dass 14 bis 16 Stunden pro Tag geleistet werden mussten und 80 bis 85 pro Woche. Also knapp doppelt so viel, wie das heutzutage der Fall ist. Und erst danach kommt es quasi wieder zur gegenläufigen Tendenz.
Jetzt kann man sich fragen, wie kam es zu diesen Verkürzungen der Arbeitszeit? Das hängt auch damit zusammen, dass im Laufe der Jahrzehnte manche Unternehmer sich von Robert Owens Argumenten überzeugen ließen, wenn auch mit deutlicher Verspätung. In den USA war das etwa Henry Ford, der 1914 Arbeitszeitverkürzungen umsetzte, die die Produktivität nicht behinderten. Auch in Deutschland gab es rund um die Jahrhundertwende einige Vorreiter. Michael Schneider schreibt dazu, zu nennen ist die Einführung des 8-Stunden-Tags in der Jalousie- und Holzpflasterfabrik von Heinrich Frese in Berlin 1891-92, im Zeiswerk in Jena durch Ernst Abbe 1900, bei Bosch 1904 und im Bayerwerk 1909. Diese Unternehmen zeigten, dass Arbeitszeitverkürzungen ohne Produktions- und ohne Lohneinbußen zu realisieren waren.
Ja, das ist also bemerkenswert. Diese Unternehmer, die haben quasi das Argument von Owen, ja, man könnte sagen, sich einleuchten lassen. Und das konnten sie sich mutmaßlich auch deshalb leisten, weil sie besonders hohe Produktivitätsgewinne zu verzeichnen hatten und weil sie auf ihrem jeweiligen Markt eine sehr gute Stellung hatten. Wir sehen hier jedenfalls einen möglichen Grund, aus dem es im Kapitalismus zu Verkürzungen der Arbeitszeit kommt, wenn das Kapital selbst bemerkt, dass die körperlichen Schranken der Arbeiter überschritten werden, dann versucht ein kluger Unternehmer, die Verkürzung der Arbeitszeit zu erwirken. Und das kann er sogar ohne Einbußen machen, wenn er stattdessen eine Verdichtung der Arbeit hinbekommt. Dass also derselbe Output in weniger Zeit geschieht. Und gerade wenn man so eine beherrschende Marktstellung hat, kann man sowas natürlich relativ gut machen. Und das heißt dann zum Beispiel, dass man den Arbeiter 8 Stunden arbeiten lässt, statt vorher 10 oder 12. Und das kann dann ja zum Beispiel auch dazu führen, dass man die Schichtarbeit besser organisieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine 8-Stunden-Schicht hat anstelle einer 10-Stunden-Schicht, naja, dann kann man ja 3 8-Stunden-Schichten am Tag haben, die Maschinen den ganzen Tag lang betreiben. Und das ist dementsprechend vielleicht sogar produktiver als vorher. Also man kann sagen, es gibt diese Möglichkeit, dass die Verkürzung der Arbeitszeit sogar im Interesse der Arbeitgeber ist, wenn sie selbst merken, dass ihre exzessive Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft zu Produktivitätsverlusten führt. Dann versuchen sie das halt entweder selbst so zu deichseln oder aber sie versuchen den Staat dazu zu bewegen, dass er allen konkurrierenden Unternehmen dieselben Bedingungen der Ausbeutung der Arbeitskraft auferlegt.
Das kennen wir ja schon, dass das immer sehr wichtig ist, dass alle dann mitmachen, beziehungsweise dass der Staat Regeln setzt, so dass nicht andere sich wieder Vorteile dadurch verschaffen können, dass sie die Arbeitszeit vielleicht sogar noch ausweiten oder so etwas. Ja. Das war jetzt jedenfalls, was du vorgestellt hast, die Argumentation von Robert Owen. Er forderte im Interesse von Kapitalist und Arbeiter, dass die Arbeitszeit begrenzt werden sollte. 1817, kurz nach der Veröffentlichung seines unternehmerischen Experiments, forderte Owen öffentlich den 8-Stunden-Tag. Berühmt wurde seine Formel 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und Erholung. Dies wurde eine der wichtigsten Forderungen der Arbeiterbewegung. 1866 forderte die erste Internationale unter Karl Marx und Friedrich Engels die internationale Einführung des 8-Stunden-Tags. Zwar waren Marx und Engels große Kritiker des Owenismus, dennoch musste auch Engels später eingestehen, alle gesellschaftlichen Bewegungen alle wirklichen Fortschritte, die in England im Interesse der Arbeiter zustande gekommen, knüpfen sich an den Namen Owen.
Und genau diese organisierte Arbeiterschaft war es dann, die für die Einführung des 8-Stunden-Tages in Deutschland sorgte, zumindest über Umwege. Denn es gibt noch eine zweite Bedingung, unter der Unternehmer mehr oder minder freiwillig einer Beschränkung der Arbeitszeit zustimmen, nämlich wenn ihnen die Arbeiterbewegung ein bisschen zu gefährlich daherkommt. Es klingt nun erstmal sehr abstrakt, wir machen das direkt konkret. Wir springen zurück ins Jahr 1918. Es ist der November 1918, der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Der Kaiser in Deutschland dankt ab. Die Stimmung ist revolutionär. Überall bilden sich Arbeiterräte. Es gibt den Versuch, die komplette Ordnung umzuwälzen, die Eigentumsordnung abzuschaffen. Und unter diesen Bedingungen kommen im November 1918 die deutschen Großunternehmer zusammen. Denn ihnen ist klar, dass Konzessionen an die arbeitende Bevölkerung nötig sind. Andernfalls könnte es eine sozialistische Revolution geben, wie kurz zuvor in der Sowjetunion. Ewart Hilger, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Deutscher und Eisen- und Stahlindustrieller, der erklärt, wir kommen heute ohne die Verhandlungen mit den Gewerkschaften nicht weiter. Denn nur durch die Verhandlungen, speziell mit den Gewerkschaften, können wir Anarchie, Bolschewismus, Spartakusherrschaft und Chaos verhindern.
In dieser Atmosphäre lässt sich das deutsche Großkapital breitschlagen, einen 8-Stunden-Tag mit vollem Lohnausgleich zu akzeptieren, der ab 1919 gesetzliche Realität wird. Dieser Erfolg für die Arbeiterschaft ist jedoch nicht von langer Dauer. Sobald die Weimarer Republik gefestigt ist und das Kapital keine Angst mehr haben muss, dass das Eigentumsrecht unter Beschuss steht, machen sich die Industriellen wieder daran, das Arbeitsrecht zu liberalisieren. Und das mit Erfolg. Ende 1923, nach Ausscheiden der SPD aus der Reichsregierung, wird der 8-Stunden-Tag im Prinzip beibehalten, aber de facto mit Ausnahmeregelungen durchlöchert. Jetzt muss man aktuell noch nicht mehr warten, dass die SPD nicht mehr in der Regierung ist. Man kann mit der SPD den 8-Stunden-Tag perforieren, sagen wir mal. Rein theoretisch sollte die maximale Arbeitszeit pro Woche 48 Stunden betragen, da an 6 Tagen die Woche 8 Stunden täglich gearbeitet werden darf. Also damals gab es ja noch die Samstagsarbeit. De facto schwankt der Anteil der Arbeiter, die tatsächlich nur in Anführungszeichen 48 Stunden die Woche arbeiten, in den folgenden Jahren zwischen 40% und 60%. Das heißt also, der Rest hat länger gearbeitet. Also das war nie etwas, was flächendeckend für alle galt. Ja, also das ist, wir reden jetzt hier von etwa der Hälfte immer, die diese Errungenschaften dann für sich hatte.
Ganz genau. Also das, was da quasi erst einmal aus Angst vor der organisierten Arbeiterschaft in Gesetz gegossen wird, wird, sobald die kapitalistische Eigentumsordnung wieder gesichert ist und die Staatsgewalt wieder hergestellt und relativ unangetastet ist, wird sogleich wieder gelockert, diese Fortschritte, die gesellschaftlichen.
Bevor wir jetzt in der Historie weitergehen, vielleicht nochmal gerade einen Sprung in die Gegenwart. Es gab kürzlich einen Bericht, dort kam einmal mehr Roderich Kiesewetter zu Wort, der sagte, ja, man müsse ja auch mal bedenken, wie wenig Urlaubstage die Amerikaner haben, irgendwie 10 oder 8 Urlaubstage, und wie viel Flugzeugträger die herstellen, nämlich zigmal so viel, wie in Deutschland hergestellt werden. Also er hat gleich diese Verbindung gemacht, mehr Arbeit, mehr Aufrüstung ist möglich. Und wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, in der sowieso von Klassenkampf keine Spur ist. Alles, was ich mal als Chance in der Krise oder so angedeutet hatte, während Corona, ist ja längst verpufft. Und alle die damals noch irgendwas sahen, was da an Utopie möglich ist, sind ja jetzt auch ganz auf dem Kurs Aufrüstung, komme was wolle. Und Alena Büchs gibt ihren Segen dazu. Das ist ja wieder eine Zeit gerade, in der wir das Kapital extrem gestärkt haben, weil man zugleich noch diese Sicherheitsrhetorik mit dazu nehmen kann und damit sagen kann, naja, also für irgendwelche Kämpfe ist eh keine Zeit. Im Gegenteil, wir haben uns ausgeruht, Friedensdividende etc. deshalb muss jetzt mehr gearbeitet werden. Und das hört man ja dann eben in alle Richtungen, sowohl was die Arbeitszeitverlängerung anbelangt, als auch die verspäteten Eintritte ins Rentenalter, die man ja jetzt nur, wir haben es im Koalitionsvertrag ja analysiert, erst einmal so auf den Weg bringt, dass man anbietet den Älteren, dass sie länger arbeiten können zu steuerlichen Vorteilen, bis daraus dann natürlich eigentlich diese eigentliche Grenze von 45 Erwerbsjahren so weit geschliffen wird, dass man gar nicht mehr von dieser Grenze sprechen kann. Also wir haben jetzt gerade wieder so eine interessante Konstellation, in der sich die Industrie mit den Staatsinteressen quasi so deckungsgleich gegen den Arbeiter stellen kann, weil es das Gebot der Stunde ist. Und außerdem brauchen wir ja Wirtschaftswachstum, gar nicht vergessen.
Und das ist ja was, was man historisch immer wieder sehen kann. Es ist im Ersten Weltkrieg so, dass auch die Gewerkschaften und große Teile der Lohnarbeiterschaft selbst akzeptieren, dass quasi mehr gearbeitet wird als in den Jahren zuvor, weil ja dann die Sicherheit angegriffen ist, ja, die Sicherheit des eigenen Staates. Und ich meine, dieses Kiesewetter-Zitat, was du eben vorgetragen hast, ist ja bemerkenswert, weil der tut ja quasi so, als sei die Tatsache, dass die Amerikaner gar keinen Urlaub haben, als sei das was Gutes für die, weil dafür haben die ja viele Flugzeugträger. Nur davon haben die ja überhaupt nichts. Ja, die leben in einem Staat, der de facto die globale Hegemonie hat oder zumindest lange innehatte, der eine unglaubliche Machtpolitik auf dem Globus ausübt, aber der gemeine Arbeiter wird mit 10 Urlaubstagen im Jahr abgespeist. Und man fragt sich so, ja, was wäre denn, wenn es diese Flugzeugträger nicht gäbe und man sich mal ausmalt, Amerika würde von irgendwem anders eingenommen, hätten die dann weniger Urlaubstage? Naja, viel weniger geht ja ohnehin kaum. Also es ist alles so eine verrückte Argumentation. Man sieht da sehr schön, dass quasi der Erfolg des eigenen Staates überhaupt nicht bedeutet, dass man ein eigenes gelingendes Leben hat, sondern eher im Gegenteil. Man muss sich dem Erfolg der heimischen Machtpolitik unterordnen und dafür darben. Und das wird jetzt in der Tat wieder gefordert, so wie es im Ersten Weltkrieg gefordert wurde von den Arbeitern, so wie es im Zweiten Weltkrieg gefordert wurde. Und da sind wir jetzt an einem historisch sehr interessanten Punkt, wenn wir mal in den Zweiten Weltkrieg springen. Denn kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges gibt es die letzte nennenswerte gesetzliche Veränderung der Arbeitszeit in Deutschland. Das ist kein Spaß. Also tatsächlich ist das deutsche Arbeitszeitgesetz von heute dem der Nationalsozialisten von 1938 sehr ähnlich. Was ist es denn, was die Nazis damals festschreiben? Die schreiben wieder fest, maximal 8 Stunden Arbeitstag und maximal 48 Stunden pro Woche. Da muss man jetzt sagen, da halten die sich ein halbes Jahr später schon selbst wieder nicht dran. Ja, also sobald dann quasi der Zweite Weltkrieg beginnt, werden natürlich alle Arbeitsschutzgesetze außer Kraft gesetzt. Aber 1938 legen sie fest, 8 Stunden Arbeitstag, 48 Stunden maximale Wochenarbeitszeit. Und das ist tatsächlich das, was bis heute in der Bundesrepublik gilt. Viele denken ja, es gäbe in Deutschland eine 40-Stunden-Woche. Das ist aber de facto nicht der Fall. Es gibt ein Arbeitszeitgesetz und da steht Folgendes drin. Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Und hier sind zwei Sachen interessant. Erstens, wir hören schon, der 8-Stunden-Tag in Deutschland heutzutage ist gar kein fixer 8-Stunden-Tag, sondern es ist sogar möglich, dass bis zu 10 Stunden gearbeitet werden, vorausgesetzt, das wird im Laufe von 6 Monaten, was eine extrem lange Zeit ist. Ja, also vorausgesetzt im Laufe von 10 Monaten, 6 Monaten wird das wieder ausgeglichen. Und hier steht ja nur der Begriff Werktage drin. Und tatsächlich ist es so, Montag bis Samstag sind in Deutschland Werktage. Das heißt, wir haben in der Bundesrepublik bis heute eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, was viele überhaupt nicht wissen. Die denken immer, es gibt maximal 40 Stunden, aber die sind niemals gesetzlich festgelegt worden, sondern das ist etwas, was die Gewerkschaften erkämpft haben, was in Tarifverträgen erkämpft worden ist und was also in der Praxis üblich geworden ist in Deutschland, dass man maximal 40 Stunden die Woche arbeitet, in vielen Bereichen ja sogar weniger oder dann auch nur 35, gerade jetzt so in der Industrie. Aber in Gesetz gegossen worden ist das hierzulande nie. Also wirklich die letzte nennenswerte Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der täglichen Arbeitszeit, die wurde 1938 festgelegt. Und klar, es gibt seitdem viel strengere Bedingungen, was den Arbeitsschutz angeht. Es gibt mehr Urlaub, der gesetzlich festgelegt worden ist. All das gibt es. Aber die Wochenarbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit sind eigentlich seit fast 90 Jahren unangetastet.
Das heißt, der 8-Stunden-Tag ist gar nicht so in Stein gemeißelt, wie manche vielleicht denken können. Es kommt auf den Ausgleich an. Arbeitgeber können auch 10 Stunden Arbeit verlangen, wenn sie innerhalb von sage und schreibe 6 Monaten einen Ausgleich schaffen, also an anderen Tagen weniger Arbeit ermöglichen. Das aber reicht der neuen Regierung noch nicht. Man könnte ja sagen, damit kommt man schon relativ weit. Nein, man möchte mehr Flexibilisierung. Im Koalitionsvertrag heißt es, natürlich schwammig formuliert, die Arbeitswelt ist im Wandel. Beschäftigte und Unternehmen wünschen sich mehr Flexibilität. Deshalb wollen wir im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen, auch und gerade im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist vielleicht bei der europäischen Arbeitszeitrichtlinie festgelegt, dass man nur 38 oder nur 40 Stunden arbeiten darf?
Leider nein.
Leider nein.
Da stehen auch 48 Stunden drin. Das heißt also, die maximale Arbeitszeit pro Woche würde, wenn man sich jetzt daran hielte, die gleiche bleiben wie vorher. Ja, also maximal 48 Stunden. Aber es gibt keinerlei Begrenzung mehr für den einzelnen Tag. Das heißt also, wenn normale Beschäftigte 40 Stunden die Woche per Vertrag arbeiten müssen, dann heißt es, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber völlig frei, ohne dass der Staat irgendwelche Vorgaben macht, sich darüber einig werden können, wie diese 40 Stunden verteilt sind. Das können 5 Tage à 8 Stunden sein, es können 4 Tage à 10 Stunden sein. Das können 3 Tage à 13,3 Stunden sein. Also da gibt es unendlich, also nicht unendlich viele Möglichkeiten, aber da gibt es relativ viele Möglichkeiten und da würde der Staat nicht mehr intervenieren. Und das hat drastische Folgen. Wir können ja mal ein Beispiel geben. Man kann sich ja die Frage stellen, warum wollen eigentlich die Arbeitgeber sowas? Ja, also warum sollten die das wollen? Kann es dem Kapital nicht egal sein, wenn es eine festgelegte Stundenanzahl pro Woche gibt, wie diese Stunden verteilt werden, auf wie viele Tage? Nee, das ist dem Kapital tatsächlich nicht egal. Und das sieht man sehr schön daran, welche Branchen jetzt gerade jubeln. Da ist zum Beispiel das Baugewerbe, da wurde tüchtig gejubelt. Und zwar aus folgendem Grund. Auf vielen Baustellen fallen jeden Tag immer wieder dieselben Arbeiten an, die vor und nach der eigentlichen Schicht verrichtet werden müssen. Sagen wir mal, es gibt für solche Vorarbeiten und Nacharbeiten jeden Tag je 1 Stunde, die anfallen. Also insgesamt 2 Stunden. Dann bleiben bei einem 8-Stunden-Arbeitstag nur 6 Stunden für die eigentliche Arbeit. Das heißt, jeden Tag werden 2 Stunden für die Vor- und Nacharbeiten aufgewendet und 6 Stunden für den eigentlichen Job. Ein Viertel ist quasi unproduktiv, 3/4 der Tageszeit werden produktiv genutzt. Bei einer 40-Stunden-Woche heißt es, 10 Stunden lang arbeitet der Arbeiter unproduktiv, 30 Stunden werden dem eigentlichen Bauen gewidmet. Was ist jetzt aber, wenn der 8-Stunden-Tag fällt und sagen wir mal eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden im Vertrag festgelegt ist?
Dann könnte das Bauunternehmen die Arbeit auf 4 Tage verteilen. Jeden Tag fallen dann nun 10 statt 8 Stunden an. Ja? 2 Stunden pro Tag dienen der Vor- und Nachbereitung, 8 Stunden dienen der eigentlichen Arbeit. Das heißt also, während vorher 10 Stunden pro Woche unproduktiv gearbeitet wurden, sind es nun nur noch 8 Stunden pro Woche. Und ein großer Vorteil für die Bauunternehmer ist das, da sie so schneller fertig werden mit ihrem Bauprojekt. Da fragt man sich, wieso sollte das eine Flexibilisierung sein, die von Arbeitern gewünscht wird? Naja, ganz einfach deshalb, weil sie nun einen Tag weniger pro Woche arbeiten müssen. Sie arbeiten ihre 40 Wochenstunden an 4 Tagen ab und haben dafür 3 Tage Wochenende. Das ist laut der neuen Regierung und vielen Unternehmen eine Win-Win-Situation. Im Koalitionsvertrag wird sogar eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf behauptet. Zunächst einmal kann man sagen, ja, das ist ja nachvollziehbar und manch einer wird schon auf der Arbeit gesessen haben und gedacht haben, ja, wenn ich das jetzt eigentlich alles an 4 Tagen machen könnte, dann hätte ich noch einen Tag mehr Zeit. Und Selbstständige arbeiten ja auch, wo sie sich das frei einteilen können, vielleicht so, aber das hat natürlich auch Probleme, die das mit sich bringt.
Ja, es ist tatsächlich ein sehr problematisches Argument, denn es ist zwar in der Tat möglich, dass manche Arbeitnehmer das gut finden, aber es ist ja erstmal wie folgt. Erstens, da ist dieser physische Druck, der körperliche Druck. Ja, man hätte 3 statt 2 Tage Wochenende, man hätte eine längere Erholungsphase. Gleichzeitig ist es ja aber so, das haben wir am Anfang der Folge schon gesagt, irgendwann kommt dieser Punkt an dem Tag, wo man überarbeitet wird. Also 8 Stunden Arbeit, das wissen viele, sind schon recht hart. Und gerade jetzt im Baugewerbe sind 8 Stunden Arbeit schon mitunter richtig hart. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man arbeitet dort jeden Tag 2 Stunden länger, dann ist natürlich die Frage, kann es sein, dass man sich dadurch so sehr also wirklich selbst seinen Körper verschandelt, durch diese 2 Stunden Mehrarbeit pro Tag, dass dann das längere Wochenende das überhaupt nicht ausgleichen kann. Das ist sehr gut möglich, dass also man sich so sehr kaputt arbeitet, dass es durch 3 Tage Wochenende nicht kompensiert werden kann. Und dann ist da ja noch ein weiteres Problem, denn die Unternehmen, die werden das garantiert nicht zu einer freien Wahl machen. Also bleiben wir beim Baugewerbe. Wer dort in Zukunft arbeiten möchte, der wird sich mit einer solchen Verteilung der Arbeitszeiten abfinden müssen. Es wird ja kein Bauunternehmer sagen, wir haben ab jetzt 10 Stunden Schichten, die sind aber fakultativ. Wer nur 8 Stunden arbeiten möchte, kann das auch gerne machen und dann arbeiten halt die einen auf der Baustelle 8 Stunden und die anderen 10. Das ist ja völliger Quatsch. Das wird dann dort die neue Normalarbeitszeit sein und wer sich dran anpassen kann, wer das aushält, wer das erträgt, der darf dort in Anführungszeichen arbeiten und wer das nicht kann, der bleibt außen vor und da werden sich diese Unternehmen Ersatz suchen. Also da wird natürlich ein riesiger Druck auf diese Arbeiter ausgeübt.
Ich frage mich ja auch in anderen Berufen, bei denen es ein bisschen darauf ankommt, wie ist die Nachfrage, also sind Kunden gerade da, ob man nicht da auch dann mit dieser Flexibilität von Unternehmerseite weiterkommt, weil man dann, wenn viel zu tun ist, wenn die Bar lange geöffnet sein muss und so weiter, man die Leute 10 Stunden beschäftigen kann, dann wieder sind wenige Gäste da, dann dürfen sie schon nach 6 Stunden gehen, aber man macht das dann immer nur ad hoc. Aus an dem Tag, wie ist das gerade? Also das bedeutet natürlich auch, dass man eigentlich die Unsicherheit noch vergrößern kann, ja. Also wer jetzt hier zuhört und aus einer selbstständigen Position oder so darauf blickt oder vielleicht von einem Bürojob, wo man sagt, naja, ich habe da eh viel Präsenz, das ginge auch besser mit 10 Stunden und ich hätte einen Tag frei, das ist absolut ein Argument. Nur sind wir natürlich hier an einem Punkt, wo wir über Leute sprechen, die sehr wahrscheinlich härter verschlissen werden, als das vorher der Fall gewesen ist.
Ganz genau. Und ich glaube, dass hier wirklich dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet werden. Und schon jetzt ist es ja so, dass der Staat sich da nicht so sonderlich drum schert, wenn es Abweichungen von gibt. Also man hat ja unzählige Millionen unbezahlte Überstunden bereits jetzt pro Tag. Man hat gerade bei den härtesten Berufen in dieser Gesellschaft, hat man ja oftmals migrantische oder migrantisierte Arbeiter, die Schwierigkeiten haben, sich juristisch zu wehren gegen die Zumutungen ihrer Arbeitgeber. Und das, was bislang eine illegale Zumutung war, das könnte jetzt legalisiert werden, was dann natürlich wiederum bedeutet, dass diese Unternehmer denken, naja, dann können wir es ja nochmal eine Tour weiter drehen quasi und die nochmal weiter zerschinden. Also es ist wirklich eine unglaubliche Regression, die nun drohen könnte und heißt wirklich, dass der Körper und der Geist des Arbeiters wieder komplett in den Dienst des Arbeitgebers gestellt werden, noch stärker als es ohnehin im Kapitalismus der Fall ist.
Ja, und dass man auch sagt, naja, eigentlich gibt es ja gar nicht die 40-Stunden-Woche. Vielleicht sollte man doch auch mal wieder dazu übergehen, 42 Stunden zu arbeiten oder wenigstens mal 44 Stunden. Also das kann ja alles kommen. Also es können auch dann eben 10-Stunden-Tage kommen, nur 5 Tage lang und doch nicht die 4. Also hier, das geht ja alles von einem Ideal noch aus, bei dem man sagt, ja, aber die eigentliche Arbeitszeit an sich wird nicht angegriffen und das kann sich ja dann durchaus auch noch ändern.
Genau, also wenn man quasi, wie es ja im Koalitionsvertrag so schwammig heißt, sagt, man orientiert sich da an dieser europäischen Verordnung, da ist es in der Tat so, dass man eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden hat. Und die gilt bislang in Deutschland. Und wenn man es bei diesen 48 Stunden belässt und nur die tägliche Arbeitszeit quasi einfach aus dem Gesetz streicht, dann heißt das, dass in Zukunft auch in absoluten Zahlen wieder mehr gearbeitet werden könnte. Und auch gerade da versucht natürlich die Regierung, sogenannte Anreize zu schaffen, beispielsweise indem Überstunden steuerfrei gestellt werden. Also es ist auf ganz vielen Ebenen wird versucht, die Leute zum längeren Arbeiten zu bringen, damit das deutsche Kapital hübsche Profite einfährt.
Aber es gibt natürlich auch noch Leute, die haben ein anderes Mindset als wir beide, nämlich Friedrich Merz. Der sagte im Herbst 2024, Bild am Sonntag, ich habe auch vielleicht mehr gearbeitet als 8 Stunden am Tag. Ich habe es gerne gemacht und ich habe auch Glück gehabt. Ja, da kann man nur gratulieren. Das sagt sich leicht, wenn man eine Schreibtischtätigkeit ausgeübt hat, man ja auch gar nicht so weiß, was hat er da eigentlich bei BlackRock gemacht? Mhm. Also kann das sein, dass ein Unternehmen wie BlackRock auf Friedrich Merz aufgrund seiner ungeheuren Expertise angewiesen ist? Ich verstehe es ja immer noch nicht so ganz. Normale Erwerbstätige gehen in vielen Berufen ja schon lange auf dem Zahnfleisch. Und wenn man sich einmal die Umfragen aus den vergangenen Jahren auch schon vor Corona ansieht, die von Gewerkschaften durchgeführt wurden, war ja interessant oft, dass die Frage, was soll erreicht werden, manchmal schon nicht mehr an erster Stelle höhere Löhne kam, sondern kürzere Arbeitszeit. Also es ist ja ein Bedürfnis, das ganz klar von den Arbeitenden artikuliert wurde. Ja, und es ist dann doch so, wie die Vorständin des Deutschen Gewerkschaftsbundes kürzlich feststellte, in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder bei Paketdiensten kämpfen Beschäftigte schon jetzt mit überlangen Arbeitszeiten unter hoher Last.
Und da gab es noch eine andere Argumentation von Friedrich Merz, die ganz großartig war. In dem bereits zitierten Interview sagte er außerdem, warum leisten wir heute eigentlich mit 45 Millionen Erwerbstätigen nicht mehr Arbeitsstunden als vor 30 Jahren? Da hatten wir 7 Millionen Erwerbstätige weniger. Nun, das liegt daran, dass es einerseits Arbeitszeitverkürzungen gab in den letzten 30 Jahren. Und ich glaube, den meisten Menschen hat das ganz gut gefallen, ja, dass die quasi Arbeitszeitverkürzungen mit Lohnausgleich hatten. Andererseits liegt es natürlich daran, dass es eine Erhöhung der Teilzeitquote gab. Es gibt ja wahnsinnig viele, insbesondere Frauen, die arbeiten in Teilzeit und auch oft unfreiwillig in Teilzeit, beispielsweise Alleinerziehende, die alleine für die Care-Arbeit zuständig sind, aber auch natürlich Frauen in Familien, die alleine für die Care-Arbeit zuständig sind und die dementsprechend nur einen begrenzten Teil des Tages oder der Woche Erwerbsarbeit leisten können. Und deshalb ist es dann so, dass eine größere Erwerbsbevölkerung nicht unbedingt zu mehr geleisteten Arbeitsstunden führt, aus genau diesem Grund. Da könnte man ja etwas gegen machen. Man könnte beispielsweise dafür sorgen, dass der Staat Geld in die Hand nimmt und es investiert in die Betreuung von und Pflege von Alten und eben von Kindern, ja. Mehr Pflegeheime, mehr Kindergärten, bessere Betreuungsschlüssel, dann könnten diese Frauen auch mehr Erwerbsarbeit leisten und dann würden auch mehr Arbeitsstunden geleistet. Das ist aber interessanterweise nicht der Weg, den man in Deutschland wählen möchte. Stattdessen liberalisiert man immer weiter die Arbeitsschutzgesetze zugunsten des Kapitals.
Denn auch wenn eine Ausdehnung der Arbeitszeit über einen bestimmten Punkt hinaus auch für das Kapital schädlich ist, bedeutet das noch lange nicht, dass das Unternehmertum diesen Punkt nicht gerne genau ausloten würde. Karl Marx schrieb im ersten Band des Kapitals, also vor 160 Jahren, vom Trieb nach Verlängerung des Arbeitstags und vom Werwolfsheißhunger für Mehrarbeit, der allen Kapitalisten eigen ist. Genau diese Tendenz wird nun wieder sichtbar. Die Nachkriegsjahrzehnte waren eine Phase, in der sich das deutsche Unternehmertum mit Verkürzungen der Arbeitszeit arrangieren konnte. Die Produktivitätsgewinne waren so hoch und die Angst vor dem sozialistischen Ostblock so groß, dass Konzessionen an die gut organisierte Arbeiterschaft nötig waren. Nun gibt es keinen Systemrivalen mehr und das deutsche Kapital kommt an die Grenze seiner Verwendbarkeit, auch wegen strategischer und unternehmerischer Fehlentscheidungen. Verwertbarkeit, ja. Und das ist ja auch etwas für das, dafür können ja die Arbeiter gar nichts, ja. Also das ist ja, ja auch interessant, dass man jetzt so tut, als sei das der Faulheit oder sowas geschuldet gewesen. Also dass man sich strategisch mit der Autoindustrie so uns ausmanövriert hat, ist ja nicht die Schuld der Arbeiter gewesen, sondern ist ja die Schuld der Manager, ist die Schuld jener Politiker, die keine vernünftigen Rahmen setzen wollten, um Planungssicherheit zu gewährleisten und, könnte man jetzt alles aufzählen. Aber ausgetragen werden all diese Probleme, die wir gerade haben, es kommen ja mit den Zöllen noch einige dazu, auf dem Rücken der Arbeiterschaft, zumindest solange die sich nicht wehrt.
Ganz genau. Denn das ist es ja, was wir feststellen können nach der heutigen Episode. Es gibt zwei Gründe, warum im Kapital das es gibt zwei Gründe, warum im Kapitalismus das Kapital Arbeitszeitverkürzungen akzeptiert. Erstens, wenn die Produktivitätsgewinne so hoch sind, dass es nicht sonderlich wehtut. Oder aber zweitens, das Kapital hat Angst vor der organisierten Arbeiterschaft und sagt dann, naja, bevor die uns jetzt zu sehr auf die Pelle rücken, vielleicht sogar diese Eigentumsordnung hinterfragen, dann gibt es da lieber bestimmte Konzessionen. Und deshalb möchten wir hier auch nochmal ganz klar appellieren, es wird ja in einer knappen Woche wieder Tag der Arbeit gefeiert am 1. Mai. Das ist ein Feiertag der Arbeiterbewegung, der einst dazu diente, die Forderung nach einem 8-Stunden-Tag groß zu machen. Das war vor 150 Jahren undenkbar, dass es wirklich mal einen 8-Stunden-Tag geben könnte. Und dann, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es zum ersten Mal dieses Fenster, wo das auf einmal möglich wurde. Und im Laufe der Jahrzehnte wurde das dann tatsächlich als Praxis erkämpft, die für die allermeisten doch gilt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass zu verteidigen, in Form von Bündnissen, in Form von Gewerkschaften. Denn es ist völlig klar, wenn jetzt die Gewerkschaften sich hier auf der Nase rumtanzen lassen und da aus Angst vor Standortproblemen oder sonst was sich das ernsthaft bieten lassen, dann ist das mit der Arbeiterbewegung in Deutschland nochmal heikler, als es ohnehin schon ist. Und das heißt wirklich eine Menge, weil es steht schon schlecht um die Arbeiterbewegung in Deutschland.
Die Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit ist angekündigt und wie lange die neue Wochenarbeitszeit sein wird, hat die GroKo noch nicht verkündet. Bislang beträgt sie, wie schon gesagt, 48 Stunden pro Woche in Deutschland. Es ist zu befürchten, dass es dabei bleibt und dass also eine der großen Errungenschaften der letzten 150 Jahre des Arbeiterkampfes damit verloren geht. Insofern ist das sehr wichtig, wenn am 1. Mai und auch darüber hinaus dagegen protestiert wird, Gewerkschaften sich wirklich da massiv entgegenstellen und nicht so zaghaft und wir haben ja Verständnis und so weiter. Und vielleicht könnten auch all jenen, die jetzt in der Verwandtschaft oder sonst wo Leute haben, die sagen, ja, ist doch eigentlich gut, wenn der 8-Stunden-Tag oder so flexibilisiert wird, doch mal ein paar Argumente dann liefern, zur Not die Folge per WhatsApp verschicken, um zu erkennen, was das eigentlich bedeutet. Denn eigentlich hätte es den großen Aufschrei geben müssen, als das im Koalitionsvertrag stand. Aber oft ist es ja so, dass bei Journalisten gar kein Bewusstsein mehr dafür da ist, was das eigentlich bedeutet und welche Errungenschaft da verloren geht. Und es geht hier nicht um, wir machen für alle alles ein bisschen flexibler, sondern es geht um sehr viel mehr. Nun und? Ist aber erst einmal, ja?
Und vielleicht noch ein Hinweis, bevor du abmoderierst, ja. Wolfgang, weil es mir gerade noch durch den Kopf geht. Wir sind tatsächlich sehr bald auch in Zürich und Stuttgart. Und da wollen wir natürlich noch mal kurz darauf hinweisen. Wir sind am 3. Mai in Zürich mit Jean-Philippe Kindler. Und zwei Tage später, am 5. Mai, sind wir dann in Stuttgart. Die Links zu diesen Events, die werdet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung finden, wie auch die Links zu unseren Bonusinhalten.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!